Hallo und herzlich willkommen bei der Sprechstunde, dem Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel. Dr. Michel ist Facharzt für Chirurgie und Experte für Ernährungs- und Sportmedizin sowie ärztlicher Leiter des Gesundheitszentrums MedPrevio in Rostock. Bei MedPrevio werden Menschen in Gesundheitsfragen aller Art behandelt, beraten und begleitet. In der Sprechstunde geht es um Ihre Gesundheit, insbesondere um Alltagsbeschwerden und Volkskrankheiten und natürlich auch darum, wie Sie diese am besten meistern oder vielleicht sogar heilen. In den Shownotes dieser Folge finden Sie Links zu Dr. Michels Sprechstunde und den Angeboten von MedPrevio. In der dritten Episode der Sprechstunde, dem Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel, soll es diesmal um das Thema Bluthochdruck gehen. Wir haben in den letzten Folgen bereits über die Themen Arthrose und Diabetes gesprochen. Das war sehr spannend. Also wir haben uns über Ursachen unterhalten, über die Folgen, über Begleiterkrankungen, über Risiken. Heute soll es um das Thema Bluthochdruck oder auch Hypertonie, wie der Fachmann sagt, gehen. Und bei mir ist wieder Herr Dr. Philipp Michel.
Hallo, Herr Thiel.
Hallo, ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich ganz doll auf die neue Folge. Herr Dr. Michel, nur kurz zur Erklärung, ist Chirurg und Sportmediziner und kann gleich noch was zu sich selbst sagen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal zum Thema Bluthochdruck. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, hallo Herr Thiel. Freue mich sehr, dass wir wieder zusammengekommen sind. Bluthochdruck ist ja ein umfassendes Thema und ein der Hauptrisikofaktor tatsächlich bei uns für Herzerkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, also für Gefäßveränderungen. Und ein Thema, was in der Bevölkerung immer noch nicht so ganz verankert ist als Gesundheitsthema oder auch als Präventionsthema. Ich sage ja immer, jeder hat zu Hause eine Waage stehen, aber Blutdruckmessgerät wäre eigentlich mindestens genauso wichtig, so ab dem 30. Lebensjahr zu Hause zu haben. Ja, vielleicht einmal ganz kurz zu mir. Ich bin zwar Chirurg, habe aber trotzdem was mit Bluthochdruck zu tun, weil ich seit 14 Jahren jetzt hier niedergelassen bin in einer Praxis für Ernährungs- und Sportmedizin. Und zu mir kommen sehr, sehr viele Patienten, die eben Bluthochdruck haben, entweder alleine die Diagnose oder eben ganz, ganz häufig auch in Kombination mit anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, den Sie erwähnt haben, wie zum Beispiel aber auch Arthrose oder eben Fettstoffwechselstörungen und so weiter. Und heute soll es aber speziell eben um das Thema Bluthochdruck gehen.
Ja, da habe ich gleich mal eine Frage dazu. Ab wann spricht man denn eigentlich von Bluthochdruck? Und was sind so die klassischen Ursachen dafür?
Also Bluthochdruck, wir sprechen in Deutschland, haben wir Grenzwerte immer noch, die bei 130 zu 85 Millimeter Hg liegen.
Was bedeutet das?
Das heißt, das ist der Druck, der in unserem Gefäßsystem auf der arteriellen Seite, also auf der Druckseite herrscht. Wir haben ja zwei unterschiedliche Gefäßsysteme, grob gesprochen einmal die arterielle Seite. Das heißt, das sind die Schlagadern, die vom Herzen weggehen, wo das Herz also den Druck aufbringt und den Druck auch aufbringen muss, damit das Gewebe, Organe, Muskulatur, Gehirn durchblutet wird mit dem entsprechenden Druck. Mhm. Und dann gibt's die andere Seite hinterm Gewebe, das ist die venöse Seite, wo das Blut zum Herzen zurücktransportiert wird. Da ist der Blutdruck wesentlich geringer.
Okay.
So, also das heißt, wir sprechen, das ist das Niederdrucksystem, die venöse Seite, und das andere ist das Hochdruck oder das eigentliche Drucksystem. Und da gibt es eben normierte Grenzwerte oder normierte Werte. Und in Deutschland richten wir uns immer noch nach dem Wert 130-85. Ist dieser Wert überschritten im Durchschnitt, dann sprechen wir von Bluthochdruck. Mhm. Insofern ist es auch wichtig, die Werte häufiger zu messen, damit man überhaupt so einen Durchschnittswert bekommt. Denn jeder richtet sich mal auf oder treibt Sport, und während des Sports ist der Blutdruck höher. Der muss auch höher sein, weil ich einen höheren Bedarf habe, einen höheren Perfusionsbedarf.
Ich würde sagen, das ist nichts Schlimmes in dem Sinne.
Nee, das ist nichts Schlimmes. Schlimm wird es dann, wenn ich quasi im Alltag häufiger Phasen habe, wo der Blutdruck tatsächlich permanent hoch ist. Mhm. Und dann führt das eben langfristig dazu, dass unsere Gefäße starr werden, beziehungsweise auch verkalken, und dass da sich dann Herzerkrankungen ausbilden. Insofern ist es wichtig, den Bluthochdruck erstmal, erster Schritt ist immer zu erkennen. Es gibt ja so eine Statistik, jeder zweite Patient in der Hausarztpraxis ist nicht erkannt. Also selbst beim Hausarzt nicht. Das liegt nicht an den Hausärzten, das liegt einfach daran, dass wenn man jetzt zum Checkup beim Hausarzt ist und der Blutdruck wird gemessen, einmalig, ja, dann kann er eben niedrig sein.
Ja,
so, okay. Oder er kann auch hoch sein, aber ich habe eigentlich keine wirkliche Aussage darüber.
Ja.
Insofern empfehle ich immer, um es genau zu wissen, mal so ein Protokoll zu machen. Idealerweise 7 Tage, 3-mal am Tag zu möglichst ähnlichen Zeiten. 2-3 Minuten sitzen in Ruhe und dann im Sitzen messen. Immer am gleichen Arm, idealerweise am linken Arm und dann mit so einer Manschette, die auch eine Oberarmmanschette ist.
Ja. Also nicht die Handgelenkgeräte, die messen nicht so genau oder wie ist das?
Ja, die Hersteller sagen natürlich, man kann sich darauf verlassen. Wahrscheinlich sind die auch gut geeicht, aber da würde ich die 5 Euro mehr ausgeben, um mir da ein ordentliches Gerät zu holen.
Ja, okay. Die sind ja auch nicht teuer. Ich glaube, um die 20 Euro vielleicht kosten Gerät für einen Oberarm. Ne?
Ja, ja, genau. Also das ist, oder man leiht es sich von jemandem. Das muss man ja nicht am Anfang gleich kaufen. Allerdings, jemand, der betroffen ist, also ein Bluthochdruckpatient, den würde ich immer empfehlen, sich ein ordentliches Gerät zu besorgen, mit dem ich einfach und verlässlich messen kann.
Ja, dieses Hochdruck- und Niederdrucksystem, von dem Sie gesprochen haben, ist das, es gibt ja diese Fachbegriffe Systole und Diastole, ist das genau das, was das bezeichnet? Oder können Sie das nochmal kurz aufklären?
Ja, nee, das ist es nicht. Also so wie Systole, Diastole, das sind im Grunde genommen die beiden Druckgrenzen im Hochdrucksystem. Die beziehen sich nur auf die Schlagaderseite oder auf die arterielle Seite. Und da ist eben der obere Grenzwert sind die 130.
Ja.
So, und der untere Grenzwert, das sind dann die 85. Da sollte man jeweils nicht drüber liegen.
Okay.
Vielleicht nochmal kurz zur Systole, Diastole. Tendenziell ist es so, dass die Systole, also der obere Wert, immer mal gerne nach oben ausbüchst, also nach oben geht beim Sport oder wenn man sich aufregt. Und der untere Wert, das ist quasi der Wert, der permanent im System herrscht. Oder das ist der Druck, unter dem ich permanent stehe. Mhm. Ist eben wichtig. Und dieser Wert sollte idealerweise wirklich unter 85, besser sogar noch unter 80 liegen dauerhaft. Ja.
Okay, alles klar. Wie stelle ich denn eigentlich fest, ob ich Bluthochdruck habe? Sie haben ja gerade erwähnt, dass jeder Zweite irgendwie in der Hausarztpraxis nicht erkannt ist. Ich weiß das von mir selber, weil ich auch Bluthochdruck habe oder hatte, dass man das eigentlich nicht so merkt. Man fühlt sich immer fit, glaube ich, ne? Aber dass man jetzt, wenn man es nicht gemessen hat, dass man Bluthochdruck hat, kann man ja irgendwie gar nicht so richtig erkennen. Wie erfolgt denn da überhaupt die Feststellung?
Also die Feststellung machen Sie über eine Blutdruckmessung,
ja.
Eben, ne, klassischerweise. Und da gibt's eben diese Einmalmessung, habe ja schon am Anfang gesagt, einmal zu messen ist nicht wirklich verwertbar, weil das nicht repräsentativ ist für einen Zeitraum. Dann gibt's eigentlich den Standard, wo man sagt, eine 24-Stunden-Druckmessung, die kriegt man dann vom Hausarzt angelegt sozusagen. Der macht die Auswertung, wo dann alle 10 Minuten, Viertelstunde gemessen wird, auch nachts. Das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Standard, aber wird eben auch nicht so häufig gemacht. Und als einfache Möglichkeit, und das ist auch das, was wir meistens in der Praxis machen, ist im 7-Tages-Profil 3-mal am Tag messen, 7 Tage hintereinander. Und wenn ich dann mit dem Blutdruck gut unter 130, 85 liege, dann kann ich eigentlich recht sicher sein, dass ich einen ordentlichen Blutdruck habe. Und wenn ich damit im Grenzbereich liege, dann macht es Sinn, vielleicht nochmal beim Hausarzt zu fragen, wegen der 24-Stunden-Messung, um den Verdacht auszuschließen oder eben zu bestätigen und dann entsprechende Schritte einzuleiten.
Ja, okay.
Ich würde ganz gerne, Sie hatten eingangs nochmal gefragt zu den Ursachen vom Bluthochdruck.
Genau.
Das ist eben wichtig. Wir sprechen hier, das ist ähnlich wie bei der Arthrose, wir sprechen von primärer und sekundärem Bluthochdruck. Sekundär heißt, ich habe eine Erkrankung, die dazu führt, dass der Blutdruck hochgeht.
Mhm.
Das kann sein hormonelle Störungen, also die Ausschüttung von Adrenalin, die krankhafte Ausschüttung von Adrenalin aus der Nebennierenrinde. Oder es kann eine Nierenerkrankung sein beispielsweise. Das ist also sekundär. Dann entwickelt sich der Blutdruck aufgrund einer organischen Schädigung. Das ist unter 10%. An Häufigkeit und der weitaus größere Teil, der primäre, ist der sogenannte essentielle Hypertonus. Das heißt, essentiell heißt immer, man weiß gar nicht genau, wo es herkommt. Das ist so ein Begriff, den man dafür verwendet. Der Blutdruck entwickelt sich einfach im Verlauf der Jahre.
Ja.
Also der Bluthochdruck entwickelt sich im Verlauf der Jahre und wir haben keine fassbare Diagnose. Das ist die viel häufigere Variante. Wobei ich sagen würde, dass die Blutdruckregulation ein wesentlicher Teil unseres Stoffwechsels ist. Und das ist eben eine Stoffwechselstörung in meinen Augen. Und ganz häufig finden wir eben doch Ursachen dafür, wie zum Beispiel eine Fettleber oder erhöhte Fettablagerung im Bauchbereich, im Leberbereich, im Organbereich, was dann dazu führt, dass eben der Blutdruck nicht mehr ordentlich reguliert werden kann.
Okay, ich habe nochmal Fragen zu den Gefahren. Also Bluthochdruck ist ja etwas, sicherlich je nach Ausprägung, was ja durchaus schon gefährlich sein kann. Sie haben vorhin Schlaganfälle, Herzinfarkte und so weiter erwähnt. Ich habe da mal eine Statistik aufgetan. Zwischen den Jahren 87 und 2008 gab es da eine Steigerung bei Männern um also fast das Doppelte und bei Frauen würde ich mal sagen so um 20% von Herzinfarktpatienten mit Bluthochdruck. Das ist ja ein Wahnsinn. Also erstens, wie es sich in der Zeit entwickelt hat und dann natürlich auch, dass es tatsächlich ein wichtiges Thema ist. Also das ist nichts, womit man spaßen sollte.
Nein, das ist ein Riesenthema, was unser Gesundheitssystem grundsätzlich beschäftigt. Also wenn Sie ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber über dem 60. Lebensjahr ist ja der Prozentsatz sehr, sehr hoch. Ich schätze mal, bei 30-40% der Menschen haben dann schon Bluthochdruck. Mhm. Und das in der Entwicklung von 87 bis jetzt ist es natürlich so, dass die Menschen, also Bluthochdruck hängt, hatte ich vorhin gesagt, mit dem Stoffwechsel zusammen und ist eben die Blutdruckregulation auch ans Körpergewicht gekoppelt. Man muss eben auch sagen, dass mit zunehmendem Körpergewicht der Stoffwechsel tendenziell doch eher schlechter reguliert ist. Hm. Kommen wir wieder auf das Thema Fettleber.
Ja.
Und da unsere gesellschaftliche Entwicklung auch so ist, dass das Übergewicht sich immer weiter entwickelt hat. Wir haben ja über 50% mittlerweile der Menschen haben Übergewicht. Ich glaube, wir liegen so etwa knapp unter 25% haben schon die zweite Stufe, also Adipositas, was ja schon auch für sich genommen als chronische Erkrankung gilt.
Ja.
Und das ist quasi so das begünstigt natürlich das Auftreten von Bluthochdruck. Insofern ist das sehr wahrscheinlich die Ursache für Ihre Statistik. Also Übergewicht auf dem Boden einer Stoffwechselstörung, ganz, ganz häufig in Kombination mit der Fettleber. Wobei wir heute ja nicht über die Fettleber sprechen wollen. Das wollten wir in einem eigenen Beitrag ja nochmal machen.
Genau, das machen wir noch, ja.
Und es ist natürlich richtig, statistisch gesehen ist auch, je mehr Bluthochdruck wir erkennen, desto mehr müssen wir ihn auch behandeln. Das ist dann natürlich auch so. Es ist auch richtig, den Blutdruck zu behandeln. Also medikamentös, wobei man klar sagen muss, dass die Möglichkeiten, die ich als Betroffener habe, meinen Blutdruck in normale Bahnen zu bekommen, wesentlich größer ist durch mein eigenes Verhalten als durch die Einnahme von Medikamenten.
Das ist ein super Stichwort, da kommen wir nachher noch drauf. Ich hätte jetzt auch als nächstes gleich gefragt nach der üblichen Therapie. Sie haben es ja schon kurz angesprochen. Ich gehe zum Hausarzt, der stellt beispielsweise bei mir einen zu hohen Blutdruck fest. Wenn er seine Arbeit ordentlich macht, sage ich mal, dann wird er vielleicht auch so ein 7-Tages-Profil anlegen oder vielleicht so eine 24-Stunden-Messung, stellt dann fest, dass ich generell drüber bin. Was passiert denn dann genau? Dann bekomme ich Pillen sicherlich, ne?
Genau. Es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Medikamente, Beta-Blocker, ACE-Hämmer, alles Mögliche, was wir da so im Arsenal haben, das ist auch erstmal gut, dass wir die haben. Die Frage ist immer, müssen wir alles medikamentös immer bis zum Schluss ausreizen oder gibt es nicht andere Möglichkeiten? Hatte ich ja gerade angesprochen, mein Ansatz wäre zu sagen, ich schöpfe die natürlichen Möglichkeiten aus, die jeder Einzelne hat, über das Thema Stoffwechselverbesserung, Ernährungsoptimierung und auch über das Thema Bewegung und Sport. Und wenn das nicht weitergeht oder wenn das nicht zum gewünschten Erfolg führt, und das lässt sich ja sehr, sehr gut kontrollieren, ich muss ja den Blutdruck einfach messen. Ja, wenn ich quasi eine Maßnahme mache, 4 Wochen, 6 Wochen, dann muss ja, meinetwegen mache ich ein Stoffwechselprogramm, ein Diätprogramm, so machen wir das bei uns. Und wenn dann jemand zu uns kommt, zu Beginn einen Bluthochdruck hat und der Blutdruck dann im Normbereich ist, dann ist klar, er schafft es so. Das ist ein recht hoher Prozentsatz. Würde, ohne dass ich das jetzt untersucht habe, aber ich würde schon sagen, deutlich mehr als die Hälfte der Patienten brauchen keine Medikamente zu nehmen bei uns oder verlieren, können ihre Medikamente deutlich reduzieren oder auch ganz loswerden. Gelingt das nicht, ist meine Empfehlung aber, definitiv auch Tabletten zu nehmen. Denn ein zu hoher Blutdruck ist ein Risikofaktor für Herzerkrankungen, ganz klar. Mhm. Und Schlaganfall, also für sämtliche Gefäßerkrankungen, der ist schädlich.
Ja, okay.
Man kann es nicht häufig genug sagen, das ist der Druck, unter dem jeder Einzelne steht. Das heißt, das ist auch Stress für jeden Einzelnen, Zellstress,
ja. Stress, der Stress verursacht sozusagen im
Körper. Ja, Stress, der einfach Stress verursacht. Ja. Und manchmal fühlt man sich unter Stress und unter Strom und dann ist es einfach der Bluthochdruck, der einen dazu bringt. Und es ist meine Erfahrung ganz häufig, wenn der Blutdruck sinkt, merken die Menschen das körperlich unheimlich. Das geht ihnen einfach besser. Die werden ruhiger, die können besser schlafen, die stehen eben auch nicht mehr so unter Druck.
Mhm. Ja, wir haben ja gerade über die klassische Therapie, also mittels Medikamenten verschiedener Arten, haben Sie ja schon genannt, gesprochen. Und ich habe dazu auch nochmal eine Statistik, die mich besonders beeindruckt hat, also im negativen Sinne. Wir haben beim Arzneimittelverbrauch in Deutschland speziell, was den Blutdruck anbetrifft, haben wir in den Jahren 1996 bis 2018 eine glatte Verdreifachung der eingenommenen Medikamente oder verordneten Medikamente. Das ist ja total irre. Woran liegt denn das? Also das ist ja, wurde da mehr festgestellt oder gibt es mehr Menschen, die an Bluthochdruck erkranken oder ist es eine Mischung aus beidem?
Also einmal hatten wir ja schon gesagt, es gibt einfach mehr Menschen, die Stoffwechselstörungen haben, die Übergewicht haben. Das ist seit Jahren zunehmend und dadurch einfach mehr Bluthochdruck ist. Gibt es mehr Bluthochdruck und dann ist es auch richtig, dass der behandelt wird. Die Frage ist, wie die Behandlung ist, da kommen wir vielleicht gleich noch zu.
Ja, genau.
Dann ist es auch so, dass der Blutdruck natürlich von medizinischer Seite, also die Diagnostik, auch immer mehr in Fokus gekommen ist. Das heißt, die Hausärzte, die ja primär die Versorger sind, Internisten etc., die achten einfach immer mehr drauf. Mhm. Die Möglichkeiten zur 24-Stunden-Messung, die ist ja jetzt flächendeckend einfach vorhanden, was möglicherweise vor den 2000ern nicht ganz so war. Also es ist eine Kombination aus einer größeren Häufigkeit und auch mehr und genauerer Diagnostik. Aber trotzdem sind eben viele Menschen immer noch nicht erkannt, weil sie leider gerade in den mittleren Altern, also ich sag mal Mann, 40 Jahre, 45 Jahre, der geht in der Regel nicht zum Arzt, wenn er nichts hat.
Ja.
Und wenn er dann Bluthochdruck hat, der meinetwegen über 10, 15 Jahre besteht und nicht erkannt ist, dann hat er eben ein deutlich erhöhtes Risiko auch für Herzerkrankungen. Deswegen nicht nur auf die Waage gehen, sondern auch den Blutdruck mal messen.
Lassen. Ja, genau. Also ich sag mal, ab einem bestimmten Alter sollte es sowieso dazugehören, dass man jetzt zum Beispiel beim Hausarzt sein, ich sag mal, eine große Durchsicht macht. Ne? Seinem Auto gönnt man das ja auch, sollte man seinem Körper vielleicht auch gönnen. Im Zuge dieser Medikamenteneinnahmen haben Sie in einem der früheren Gespräche zwischen uns mal diesen Begriff Polypharmazie geprägt. Können Sie dazu nochmal kurz was sagen? Weil ich glaube, es ist generell ein Thema, dass wir in Deutschland zu viel Medikamente nehmen. Kann das sein?
Ich will jetzt nicht zu sehr drüber herziehen über unser Gesundheitssystem, aber es ist schon so, dass grundsätzlich in unserem System, Gesundheitssystem, eher die Antwort auf Erkrankungen, also auf häufige Erkrankungen, auf Volkskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, sonstige Stoffwechselstörungen, hohe Cholesterinwerte etc. Die Antwort ist meistens ein Rezept in Form einer Pille.
Hm.
Und dann geht es eben recht schnell, dass man nicht nur eine, sondern zwei oder drei hat. Ich hatte eingangs gesagt, im Übergewicht verursacht Bluthochdruck, verursacht aber nicht nur Bluthochdruck, sondern dann auch Diabetes, dann werden die Blutfette schlechter und insofern hat man schwupps zwei, drei oder vier Medikamente. Und wer mehr als drei Medikamente nimmt, der leidet oder der hat schon eine weitere Diagnose dann. Das ist dann die Polypharmazie, heißt nichts anderes als viele Medikamente gleichzeitig einzunehmen.
Ja.
Und ganz klar, jedes Medikament, was wir nehmen, hat nicht nur positive Wirkung, sondern auch Nebenwirkungen. Und gibt doch einige, die sagen dann ab drei unterschiedlichen Wirkstoffen, oberhalb von drei, heben sich Wirkungen und Nebenwirkungen auf. Ob das jetzt definitiv so ist, sage ich mal, hängt sicherlich auch von der Dosierung der Medikamente ab. Aber definitiv, was man nicht nehmen muss, was man vermeiden kann, meiner Ansicht, sollte man immer auch vermeiden.
Ja, klar. Da kommen wir auch gleich nochmal zu den Therapiemöglichkeiten jenseits der klassischen Pilleneinnahme. Sie haben es ja schon kurz erwähnt. Man kann sehr viel machen über Ernährung, über Bewegung, über Sport und Sie bieten ja auch Programme dazu an.
Richtig. Also jetzt im Falle von Bluthochdruck würde ich sagen, das, was wir machen, wir haben ein Stoffwechselprogramm, 12 Wochen geht das und das wäre jetzt primär erstmal meine Empfehlung. Das ist eine Kombination aus eine Stoffwechselanalyse, die wir immer vorneweg machen. Das wäre auch für mich immer der erste Schritt. Zu gucken, gibt es, welche Ursachen hat der Blutdruck möglicherweise? Ist es der Bewegungsmangel? Ist es der Belastungsmangel? Also Sport, zu wenig Sport? Ist es vielleicht die Fettleber, sehen wir vielleicht noch andere Risikofaktoren. So, das erstmal, wenn wir das sehen, und das sehen wir sehr häufig, und das muss man eben sagen, gerade dieses Thema Fettleber wird in der Regel in der hausärztlichen Praxis, internistischen Praxis nicht so sehr betrachtet. Das muss ich sagen, ist jetzt bei uns, bei mir ein ganz großer Fokus drauf. Wenn dann das eine Rolle spielt, also ein erhöhter Fettgehalt in den Organen, dann gibt es eben ein Programm, das Leberfasten, mit dem man die Funktionsfähigkeit der Leber eben relativ schnell wieder zurückerlangen kann, beziehungsweise vielleicht nicht gleich und sofort in den jungfräulichen Zustand bringt, aber wo man quasi innerhalb von 14 Tagen sehen kann, ob der Stoffwechsel reagiert. Das heißt also, die Teilnehmer bei uns aus dem Stoffwechselprogramm, die messen den Blutdruck dann dreimal am Tag und können wirklich sehen, dass der Blutdruck runtergeht, wenn der Stoffwechsel sich verbessert. Und das ist eben ja der Beweis, dass der Stoffwechsel noch funktioniert, dass er also nicht dauerhaft geschädigt ist. Es ist also nahezu nie zu spät, was zu machen.
Das ist die gute Nachricht, ja.
Das ist die gute Nachricht. Und dann kommt es eben drauf an, wie man weitermacht. Und bei uns im Programm ist es eben so, dass wir in den ersten 14 Tagen schon den Fokus auf das Thema Stoffwechsel, Leberfasten legen. Also es ist ein Diätprogramm. Dann mittel- bis langfristig die Ernährungsumstellung kommt und wir dann aber so ja in den ersten 14 Tagen bis 3 Wochen auch anfangen, ein Bewegungs- und Sportprogramm umzusetzen. Mhm. Also so Schritt für Schritt, nicht, dass es alles auf einmal kommt. Das sind so unsere Erfahrungen, dass es erst der Fokus auf den Stoffwechsel und die Ernährung und dann Step by Step rein in Bewegung und Sport. Und ja, wer das annimmt, und wer quasi motiviert ist, das zu tun, der hat in den meisten Fällen auch wirklich einen Erfolg. Und das gilt nicht nur für diejenigen, die quasi jetzt die Erstdiagnose haben und bei denen frischer Bluthochdruck festgestellt wurde, sondern das gilt genauso für diejenigen, die schon lange Bluthochdruck haben. Die können also in der Regel ihre Medikamente deutlich reduzieren oder möglicherweise sogar ganz loswerden.
Das sind gute Nachrichten. Kommen wir noch mal kurz zu Risikofaktoren. Spielt die Genetik vielleicht eine Rolle? Was kann ich selber noch so tun über diese Sachen hinaus, die Sie schon genannt haben, um meinen Blutdruck positiv zu beeinflussen? Beziehungsweise, ja, also was trägt so noch dazu bei? Übergewicht haben Sie zum Beispiel schon genannt. Was gibt's da noch?
Ja, also ein genetischer Faktor ist, den gibt's immer. Das ist ganz klar, ja, was Sie anfangs gefragt hatten. Und natürlich bekomme ich die Neigung für Stoffwechselveränderungen, die bekomme ich mit. Die bekomme ich häufig im Mutterleib mit, tatsächlich. Also die Epigenetik spielt dann eine Rolle. Also die, das heißt aber nicht, dass ich nichts gegen machen kann. Ich habe dann vielleicht die Neigung zum Bluthochdruck, habe dann aber natürlich quasi eher noch ein Ausrufezeichen hinter den klassischen Empfehlungen. Ja, also jemand, der eine Neigung zum Bluthochdruck hat, der kann genauso seinen Bluthochdruck loswerden wie jemand, der familiär keine Neigung mitbekommen hat. So, nur der muss vielleicht ein bisschen strenger und konsequenter mit sich sein langfristig.
Ja.
So, also als Tipp würde ich jetzt sagen, das sind ja wirklich die klassischen Ratschläge für ein gesundes Verhalten. Also Bewegung und Sport, bei Bewegung würde ich sagen, versuchen Sie 5000 Meter am Tag zu gehen. Ja, lässt sich ja wunderbar jetzt mit dem Smartphone kontrollieren. Ich versuche meinen Patienten immer zu sagen, wenn Apple und Google wissen, wie viel sie laufen, dann können sie doch selber auch mal drauf gucken, das Handy.
Guter Tipp, ja.
Oder ganz, ganz viele haben ja jetzt schon so ein Fitnessarmband, was ich übrigens gut finde. Also tägliche Bewegung ist genauso wichtig wie Sport. Mhm. Sport würde ich sagen, mehr als 2x die Woche müssen sie gar nicht, aber dann richtig.
Was für Sport empfehlen Sie da?
Also ich empfehle tatsächlich Krafttraining. Ja, man muss eben wissen, der Blutdruck wird hauptsächlich in der Muskulatur reguliert.
Ja.
In den Arteriolen, also in den sogenannten Widerstands- oder Druckgefäßen der Muskulatur. Und es ist eben wichtig, dass wir Muskulatur haben, um das auch zu regulieren. Und insofern, und beim Krafttraining haben wir nicht nur einen Wachstumsreiz oder Erhaltungsreiz für die Muskulatur, was gerade oberhalb des 50., 60. Lebensjahres unheimlich wichtig wird.
Weil die Muskulatur da sowieso zurückgeht, ne?
Genau. Ja. Ne, bis zum 30. bauen wir auf. Mhm. 30, 40, da halten wir es einigermaßen und danach geht es dann nur noch bergab. Ja, da muss man was für tun.
Ja.
Also so, und man muss gar nicht so viel für tun, sondern es reicht eben zweimal die Woche. Dann aber auch ein intensiveres Training. Also Training heißt, unterscheidet sich von Bewegung. Das muss anstrengend sein. Ja, also wer sich nicht angestrengt fühlt oder auch erschöpft fühlt nach einem guten Krafttraining, der hat kein gutes Krafttraining gemacht. Das ist eben so.
Also zweimal die Woche richtig schwitzen ist schon angesagt.
Ja, schwitzen. Und es muss nicht länger sein als eine Dreiviertelstunde, muss man sagen. Dann, also man kann es natürlich zu Hause machen, gar keine Frage. Effektiver ist es tatsächlich, wenn Sie ein gutes Krafttraining im Studio machen. Mhm. Also weil Sie einfach ganz gezielt große Muskelgruppen ansteuern können. Mhm. Und so effektiv können Sie es kaum machen. Deswegen empfehle ich halt, in ein ordentliches Studio zu gehen, wo man sich wohlfühlt, wo man sich gut betreut fühlt.
Ja.
So, das kann man ja wirklich gut ausprobieren. Ich freue mich natürlich, wenn unsere Patienten auch bei uns sind. Wenn sie zu uns kommen, dass sie auch bei uns bleiben. Geht ja auch bei uns.
Ja, also da muss ich nochmal zwischenfragen. Sie sind studiotechnisch gut ausgerüstet, was das anbetrifft, also Krafttraining etc.
Ja, wir haben quasi ja zwei Standorte, an denen wir Krafttraining immer als Teil unseres Gesundheitstrainings anbieten.
Ja.
Und das ist ein hocheffektives Training, wo man sich darauf verlassen kann, dass man sich auch anstrengt dann. Ja, und also was wir individuell auf jeden Einzelnen zuschneiden. Jeder muss auf sein Kraftniveau, natürlich auf sein Ausgangsniveau ein entsprechendes Training kriegen. Man muss auch erstmal am Anfang die Muskulatur, wenn man lange nichts gemacht hat, die Muskulatur gewöhnen, eine gewisse Robustheit bekommen, um dann erst einzusteigen. So, also wir würden das niemals überstürzen, sondern Step by Step langsam rein. Und dann muss aber auch irgendwann, nach 4 bis 6 Wochen, sollte man auch merken, dass man trainiert.
Ja. Ne?
Also diese Anstrengung, diesen Anstrengungsreiz bekommen. Und was auch interessant ist, einfach um den direkten Effekt des Krafttrainings mal zu messen oder abzusehen, ich empfehle ich immer vorher und nachher den Blutdruck zu messen.
Ah ja, okay.
Weil der Blutdruck nach dem Krafttraining speziell in der Regel deutlich niedriger ist. Und das ist auch nochmal so ein Aha-Effekt. Das kann man gut machen. Und vielleicht nochmal zum Training. Natürlich, Ausdauertraining ist auch nicht unwichtig, aber das empfehle ich eigentlich gar nicht mehr so viel im Studio zu machen, weil da soll man rausgehen. Ne, die Sauerstoffdusche draußen nutzen,
gucken. Spazieren gehen zum Beispiel oder mit dem Hund, wenn man einen hat.
Ja, ein bisschen zügiger spazieren gehen oder auch mal ein bisschen zügiger Radfahren zweimal die Woche. Das ist super. Dann haben sie eigentlich die Bausteine Bewegung und Sport. Und dann ist ganz sicher das Thema Ernährung, ist ja sicherlich ein bisschen komplexer, das Thema, also da die Ernährung umzustellen. Da braucht man einfach ein bisschen Zeit. Da sehen wir uns natürlich als Begleiter. Das ist ja Sinn und Zweck und Ziel unseres Stoffwechselprogramms, dass wir die entsprechenden Infos geben. Und ehrlich gesagt sind es dann am Ende gar nicht mehr so viele entscheidende Infos, die man braucht. Also Ernährung, es gibt ja die beiden großen Regeln in der Ernährungsberatung sind ja, es muss einfach sein und es muss schmecken. Und ich wage zu behaupten, dass wir das eigentlich immer schaffen, jedem, der zu uns kommt, auch Ernährungsempfehlungen zusammenzustellen, wo er sagt, Mensch, damit komme ich eigentlich gut hin im Alltag, langfristig, und ich muss nicht auf zu viel verzichten und ich habe den Erfolg, den ich mir wünsche. Also ich kriege meinen Blutdruck in den Griff, mein Diabetes oder was es auch immer ist. Allerdings vielleicht noch mal eine Sache. Also wenn wir tatsächlich sehen, dass es Ursachen wie die Fettleber gibt oder Stoffwechselerkrankung, dann setzen wir vorneweg eine strenge Diät. Die ist dann das Leberfasten. Die muss man dann 14 Tage machen. Das ist aber ein absehbarer Zeitraum. Ich glaube, also oder nicht ich glaube, sondern da sind die Rückmeldungen unserer Patienten und Teilnehmer doch relativ gut, dass sie das durchhalten und dass die auch sagen, ja, das hat sich gelohnt und das ist, dass sie den Erfolg sehen und den direkten Erfolg.
Ja, okay. Zum Schluss, weil wir uns auch langsam dem Ende zuneigen, nochmal die Klassikerfrage, was muss man tun, um gar nicht erst Bluthochdruck zu bekommen? Das trifft ja sicherlich auch so ein bisschen die Empfehlung, die Sie jetzt jenseits der Pilleneinnahme für die Therapie ausgesprochen haben, also Sport, Bewegung, gesunde Ernährung und so weiter. Wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, ob ich Bluthochdruck habe, also ich habe es nicht gemessen oder ich habe es vielleicht gemessen und ich habe keinen und ich möchte gern, dass das so bleibt, was tue ich da?
Im Prinzip genau die Sachen, die wir anfangs gesagt oder die ich vorhin gesagt habe, bewegen sich täglich. Mhm. Die 5000 Meter, würde ich sagen, es reichen sogar schon 3000 Meter anscheinend, mhm. aber würde immer die 5000 bevorzugen. 10.000 sind noch besser, aber 5000 sind eigentlich gut machbar.
Also viel hilft viel.
Ja, ist tatsächlich so. Viel okay. hilft viel. Da gibt es ja Untersuchungen zu Naturvölkern, hat man so den Bewegungsrahmen, den täglichen Bewegungsrahmen von Naturvölkern angeschaut und da geht man davon aus, dafür sind wir gebaut. Ja, das ist ja quasi evolutionär. Wir sind ja eigentlich Bewegungsmaschinen, muss man sagen. Und heute denken
das
wir.
Das hört sich gut an.
Ja, wir sind konstruiert mit möglichst wenig Energie, möglichst viel Leistung, auch körperliche Leistung zu bringen. Das fällt uns natürlich jetzt so ein bisschen auf die Füße, wo wir jetzt viel Kalorien und wenig Bewegung haben. Aber 5000 Meter gehen am Tag, zweimal die Woche ordentlich Sport machen. Und sich richtig ernähren. Und da kann ich nur empfehlen, sich einmal die Logi-Methode anzugucken. Das ist also ein schulmedizinisches Ernährungsprogramm in Deutschland, vertreten von dem Ernährungswissenschaftler Dr. Worm. Er hat ganz viele Bücher geschrieben. Aktuelles Buch, die neue Logi-Methode, das Kochbuch, halte ich für ein super Buch. 80 tolle Rezepte drin und ein kurzer Lernteil. Versteht meiner Ansicht nach jeder, ist am Wochenende durchgelesen und wer Lust hat, sich gut zu ernähren, der und sich dafür interessiert, der sollte das tun. Und genau das ist das, was ich unseren Patienten auch empfehle.
Ja, super, das hört sich gut an. Das sind wieder mal gute Nachrichten. Wie in den vergangenen beiden Folgen ist es auch hier so, dass man mit Eigeninitiative ganz, ganz viel machen kann. Man kann gesund bleiben, man kann gesund werden. Man kann tatsächlich seine Medikamenteneinnahme, sofern vorhanden, deutlich reduzieren oder vielleicht sogar komplett abstellen. An der Stelle herzlichen Dank an Herrn Dr. Michel. Ich würde gerne noch mal eine Schlussempfehlung, so zwei Sätze von Ihnen hören. Was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern gern so noch mit auf den Weg geben, die Bluthochdruck haben?
Also, neben den Empfehlungen, die wir ja gerade gesagt haben, mit Bewegung, Sport und der richtigen Ernährung, würde ich, also definitiv messen Sie den Blutdruck ordentlich. Geben Sie die Verantwortung für Ihre Gesundheit nicht aus der Hand und messen Sie es selber. Machen Sie ein 7-Tage-Blutdruckprofil, 3-mal am Tag, dann wissen Sie, wie Ihr Blutdruck tatsächlich steht. So, ist der zu hoch, liegt der über 130, 85, dann müssen Sie was tun. Also dann sollten Sie was tun. Wenn Sie keine Lust haben, sich mehr zu bewegen, Sport zu treiben oder sich gesund zu ernähren, das ist Ihre Entscheidung. Und wenn Sie dazu nicht bereit sind oder es nicht möchten, dann bleibt der Weg zu den Tabletten. Klar, die sind gut, wie Tabletten, die wirken, aber sind eben Tabletten. So. Und wenn Sie Lust haben, wenn Ihr Blutdruck erhöht ist und wenn Sie Interesse daran haben, den auf nicht medikamentöse Weise runterzukriegen, dann kann ich nur empfehlen, gehen Sie weiter in der Diagnostik und gucken Sie, ob vielleicht Stoffwechselprobleme da sind, wie zum Beispiel die Fettleber als häufigste Ursache meiner Ansicht nach. Und wenn das so ist, dann gezielte Behandlung, also Leberfasten etc., dann kommen Sie gerne zu uns, wenn Sie möchten. Es gibt natürlich auch noch andere Stellen, die das so betrachten wie wir, aber das wären so meine Tipps.
Super, ja. Vielen herzlichen Dank. Das war jetzt auch schon so ein bisschen der Spoiler und der Ausblick auf unsere nächste Folge. Da soll es tatsächlich um die Fettleber gehen. Wir werden uns in den kommenden Folgen auch noch mit Rücken- und Bandscheibenerkrankungen beschäftigen. Das ist bei Ihnen auch ein großes Thema, alles was so den sportmedizinischen Bereich anbetrifft. Und ich sage nochmal herzlichen Dank. Es war wieder eine spannende Folge und ich freue mich schon auf die nächste.
Vielen Dank auch, Herr Thiel. Freue ich mich auch.
Das war die Sprechstunde. Der Gesundheits- und Präventionspodcast von und mit Dr. Philipp Michel. Für weitere Folgen zu Gesundheitsthemen besuchen Sie gerne unsere Website www.medpreview.de oder folgen Sie uns auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast Die Sprechstunde. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.